Deutschlandfunk, Sportgespräch.
Heute Abend mit Thomas Wheeler. Herzlich willkommen. Vor 15 Tagen ist Hertha BSC als Tabellenletzter aus der Fußball-Bundesliga abgestiegen. Der erste Abstieg seit 11 Jahren, der 7. in der Vereinsgeschichte. Die Saison bei den Berlinern war turbulent. Erst der Ausstieg von Investor Lars Windhorst, dann die Freistellung von Sportdirektor Freddy Bobic, gefolgt vom Einstieg des neuen Investors 777 aus den USA. Mitte April dann die Trennung von Trainer Sandro Schwarz und die Rückkehr von Pardardai. Immer mittendrin das Profiteam, das es am Ende trotz kleiner Hoffnungsfunken nicht mehr geschafft hat. Herthas Präsident ist seit einem knappen Jahr Kai Bernstein und der ist jetzt bei mir im Studio. Guten Abend, Herr Bernstein.
Hallo, wunderschönen guten Abend.
Fangen wir mit der aktuellsten Entwicklung an. Es ist zu lesen und zu hören, dass Pardardai Cheftrainer bleiben soll. Was ist dran an diesen Medienberichten?
Na, da ist durchaus ein bisschen was Wahres dran. Wir sitzen aktuell die sportliche Leitung mit Paul in guten Gesprächen, dass der Weg mit Paul weitergeht. Und von daher werden wir es in den nächsten Tagen verkünden und mehr dazu sagen zu dem Warum, zu dem Wieso, zu der Klammer, warum wir der Auffassung sind oder die sportliche Leitung der Auffassung ist, dass Paul in der aktuellen Lage, in der aktuellen Situation mit allen Begleiterscheinungen im Umfeld sozusagen für uns die richtige Wahl ist. Von daher sind wir heute hier und werden nächste Woche, denke ich, da mehr verkünden können. Aber noch ist nichts unterschrieben, noch sind die Gespräche am Laufen, aber wir sind da auf einem guten Weg.
Will ich trotzdem nochmal nachhaken. Unbestritten, Dardai hat große Verdienste für den Verein. Erst als Profi, erst Rekordspieler, später als Trainer. Er hat den Verein zweimal vor dem Abstieg gerettet. Aber mal nach vorne geblickt, wenn Sie sagen, er könnte der richtige Mann sein für eine Fortsetzung, ist defensiv, und damit meine ich seine taktischen Vorstellungen, wirklich progressiv. Will heißen, die wegweisende Strategie für eine mögliche Mission Wiederaufstieg.
Ich glaube, da hängt Paul ein bisschen zu sehr auch die letzten Jahre seiner Entwicklung mit der Mannschaft nach. Von dem, wo er vielleicht nicht das richtige Material an Personal zur Verfügung bekommen hat, um seinen Fußball zu spielen. Ich glaube, Paul hat auch eine Veränderung durchgemacht in der Zeit, wo er jetzt mal nicht im Feuer stand. Und wenn man sich das Beispiel SC Freiburg anguckt, kommt der SC Freiburg auch aus einer sehr kontrollierten defensiven Haltung. Und es ist dann eine Frage von dem, welche Spieler hast du nach vorne gerichtet, welche Spieler hast du auf den Außenbahnen, wie kriegst du das Umschaltspiel hin. Will sagen, das ist jetzt nicht mal unbedingt ein Paul Dardai-Konzeptfußball, dass Paul nur defensiv stehen will und wir wollen gar nicht nach vorne, wie Hoop Stevens oder andere aus der Vergangenheit, sondern es ist ein Mix aus, was für eine Mannschaft haben wir zusammen, wie ist die Gruppendynamik in dieser Mannschaft und wie kann Paul das Spiel des Gegners lesen und die Mannschaft bestmöglichst darauf einstimmen. Von daher wird das Paul, glaube ich, nicht gerecht, wenn man sagt, Paul spielt einen destruktiven, rückwärtsgewandten Fußball, sondern es ist schon eine Frage von dem, in welcher Situation, mit welchen Spielern hat er sich wie befunden und was war damals das Ergebnis. Aber ich glaube, es ist jetzt auch ein anderer Paul.
Jetzt habe ich gerade eben formuliert für die Mission Wiederaufstieg. Gibt es diesen Plan bei Hertha BSC?
Es gibt zumindest den Plan, dass wir alles daran setzen werden, dass wir unsere ganze Energie aufwenden. Ich finde, dass wir den Plan und das Ziel erst dann realistisch formulieren können, wenn die Transferphase abgeschlossen ist, wenn wir sehen, welche Mannschaft wir zur Verfügung haben, wenn wir sehen, wie aus der Mannschaft eine Gruppe geworden ist, um dann zu sagen, was ist das Ziel? Das wäre jetzt, finde ich, sehr tollkühn und sehr einfach auch nicht realistisch, jetzt zu sagen, wo wir nicht wissen, welche Mannschaft steht zu Beginn der zweiten Liga auf dem Platz, jetzt ein Ziel auszurufen. Das wäre Quatsch. Und wir sind eher der Auffassung, dass wir arbeiten müssen und nachhaltig was entwickeln. Und wenn nachhaltig was entwickeln heißt, dass wir vielleicht ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Zeit brauchen, dann ist der Fokus auf Nachhaltigkeit gelegt und nicht auf Brechstange. Und von daher können Benny und Co. ein sportliches Ziel, glaube ich, erst Mitte September ausrufen, wenn man mehr ein Gefühl für die Mannschaft, die Situation und alle begleitenden Umstände hat.
Benny Weber, der Sportdirektor, müssen wir an dieser Stelle sagen.
Genau, Benny Weber, Sportdirektor.
27. Mai war das vorerst letzte Bundesligaspiel für Hertha BSC beim VfL Wolfsburg. Wie haben sich die letzten Tage für Sie seitdem angefühlt?
Schon ein Tag Enttäuschung und ein Tag Down sein. Mit dem Sonntag danach, nach dem Abstieg, aber am Montag sofort der Schalter schon umgelegt im Sinne von positiv, im Sinne von, wir haben wahnsinnig viele Aufgaben, die jetzt aktuell vor uns liegen. Wir haben das Lizenzthema, wir haben das Restrukturierungsthema, wir haben das wirtschaftliche Sanierungsthema, wir haben den Kaderumbruch, wir haben in der Akademie weitestgehend auch Umbrüche zu moderieren. Von daher sind die Aufgaben so vielfältig, dass wir sie positiv angehen müssen. Wir müssen mit den Mitarbeitern sprechen, wir müssen mit den einzelnen Stakeholdern jetzt die Sommerpause nutzen, um natürlich auch mit den Fans, mit den Mitgliedern den Austausch weiter zu intensivieren. Wir haben wahnsinnig viel vor der Brust und so richtig Sommerpause wird das nicht, sondern es wird anstrengend für alle, aber alternativlos.
Ganz viele Themen, auf die wir noch zu sprechen kommen werden. Ist das auch so ein bisschen eher naturell? Sie haben gerade gesagt, okay, ein Tag down, es war ja schon länger klar durch die Situation nach dem Spiel gegen Bochum, dass Sie sagen, okay, wir sind abgestiegen, aber jetzt packen wir es an.
Unbedingt, haben wir auf der Mitgliederversammlung auch gesagt, dass es natürlich, dieser Abstieg, der war natürlich vielleicht ein bisschen erwartbar mit dem, was haben wir in den letzten 4 Spielzeiten für eine Entwicklung genommen und wie sehr haben wir Dinge nicht richtig gemacht, falsche Entscheidungen getroffen, die Mannschaft so zusammengestellt, wie sie jetzt zusammengestellt war. Von daher ist es jetzt eher, jetzt geht's los, jetzt wir sind für einen Neustart angetreten. Wir reden seit einem Dreivierteljahr davon, dass wir die Sanierungsprozesse vorbereiten, dass wir die Restrukturierungsmaßnahmen vorbereiten mit der Geschäftsführung, dass die Dinge jetzt greifen, dass die Dinge jetzt umgesetzt werden. Und das wird jetzt anstrengend. Und dann brauchst du aber auch wieder auch einen neuen Impuls mit der Mannschaft, die da ist, eine Aufbruchsstimmung zu erzeugen und den Leuten schon nochmal klar zu machen, was ist das kurzfristige, was ist das mittelfristige und was ist das langfristige Ziel und wie erreichen wir das zusammen. Und dann geht's los. Von daher das einfach machen, wo ich von geprägt bin, das kommt jetzt zum Tragen. Wir haben so viel vor der Brust und bin mir auch sicher, dass es dann auch langsam ein bisschen Spaß macht, weil man Entwicklungen sieht und es vorangeht.
So habe ich Sie auch wahrgenommen bei den bisherigen Mitgliederversammlungen in Ihrer Amtszeit als Präsident, dass Sie ein Mensch sind, der zusammenführen möchte, der möchte, dass der Verein geschlossen auftritt, alle zusammen für ein Ziel. Was stimmt Sie positiv, wenn Sie momentan an Hertha BSC denken?
Also positiv stimmt mich schon die strukturelle Veränderung in der Geschäftsstelle, wo jetzt Vertrauen die Basis der Zusammenarbeit ist. Und das war bei Hertha nicht immer so. Und wenn Vertrauen die Basis ist, können ganz wunderbare Dinge entstehen. Positiv stimmt mich der Rückhalt der Fans. Also wir sind absurderweise mit einem Zuschauerrekord abgestiegen. Wir sind absurderweise mit einem sehr hohen Mitgliederzuwachs im letzten Jahr knapp 5.000 abgestiegen. Also wir sehen ganz gegensätzliche Bewegungen in der Fan- und in der Mitgliederlandschaft gegenüber dem Sportlichen. Wir sehen, dass sich die Stadionstimmung auch ein bisschen weiter aus der Kurve in das Rund reinträgt, dass die Leute enger zusammenstehen und dass wir schon, wie ich finde, etwas geschafft haben, was diesem Wir-Gefühl eine echte Chance gibt. Das wird nicht von heute auf morgen gehen. Und viele, die gedacht haben, da kommt jetzt Kai und legt mal die Hand auf und alles wird gut, kann man sagen, ist natürlich auch Quatsch. Sondern das sind alles Prozesse, das sind alles Maßnahmen, die wahnsinnig viel Geduld mit sich bringen. Und das habe ich auch beim Antritt gesagt, das wird ein Marathon und das wird kein Sprint. Und wir brauchen Geduld, wir brauchen Verzeihen, wir brauchen ein Miteinander. Und das brauchen wir auf größtmöglichster Ebene im Verein, in der Akademie, in der Jugend, bei den Mitgliedern, bei den Fans und desto mehr das zusammenwächst, vielleicht auch jetzt ein bisschen mehr aus der, jetzt sind wir mal der Underdog und jetzt sind wir der Kleine, der jetzt mal wieder hochkommt, das kann natürlich auch nochmal dazu führen, dass es noch enger zusammenwächst und das fühlt sich gut an, von daher macht auch das positiven Mut.
Als Präsident führt man einen Staat oder eine Organisation an und repräsentiert nach außen. Wie interpretieren Sie Ihre Funktion als Präsident?
An Heimspielen als Gastgeber, wo ganz viele unterschiedliche tolle Menschen ins Olympiastadion kommen und ich versuche weitestgehend in jedem Bereich mal reinzugucken und mal Hallo zu sagen und ein Gefühl für die Leute und für die Unterschiedlichkeit zu bekommen. Ich verstehe mich schon als Repräsentant im Sinne von, ich stehe da vorne und habe gewisse Dinge zu erklären und gewisse Dinge zu kommunizieren. Würde aber das Präsidium gar nicht dabei so sehr vergessen, weil das Präsidium ist ein basisdemokratisches Präsidium mit Leuten, wo wir die Entscheidungen, die wir treffen, da hat jeder nur eine Stimme. Und da habe ich auch nur eine Stimme. Ich strukturiere und führe aber sozusagen das Präsidium im Sinne von, wie arbeiten wir, welche Zielsetzungen haben wir. Wir sind in einen Workshop gegangen und haben gesagt, lasst uns doch mal grundsätzlich darüber reden, was wollen wir denn in unserer Amtszeit erreichen, was wollen wir denn hinterher am Ende unserer Amtszeit sagen, was haben wir besser gemacht, haben wir überhaupt irgendwas verändert oder nicht. Und dafür finde ich, ist es wichtig, sich auch erstmal zu konsolidieren und zu sagen, was wollen wir hier überhaupt erreichen und wer macht hier überhaupt was, um eine richtige Struktur im Präsidium zu haben. Und das ist ja in dem Verein auch total schwer, weil der Verein sich manchmal so anfühlt wie eine Behörde. Du hast das Präsidium, du hast den Aufsichtsrat, du hast den Beirat im e.V., du hast die Geschäftsführung, du hast die Akademie, du hast so unterschiedliche Abteilungen, die es gilt, alle zusammenzuführen. Und das ist dann wieder Kommunikation und dann ist auch da wieder eine Jobbeschreibung des Präsidenten zu kommunizieren, ist dann halt auch ein wichtiger Bestandteil.
Was will denn das Präsidium in seiner ersten Amtszeit konkret erreichen?
Konkret erreichen will das Präsidium, dass wir wirtschaftlich den Turnaround hinbekommen, sprich diese Konsolidierung, diese Sanierung, diesen Verein wieder nachhaltig auf, zumindest auf diese Schienen setzen, dass wir mal sehen, dort geht der Weg lang, wo das hinführt. Wir haben gesagt, dass es das Ziel ist, 25, 26 eine schwarze Null zu schreiben. Das ist das Ziel. Ob wir das Ziel mit allen Unwägbarkeiten im Fußball schaffen werden, können wir Stand heute noch nicht sagen, aber es ist das Ziel. Wir wollen eine andere Kommunikation mit den Mitgliedern erreichen. Also wir haben dann schon relativ schnell auf das Du umgestellt, auf eine Mitglieder-zuerst-Kommunikation, das Ernstnehmen der Sorgen, der Ängste, der Nöte im direkten Austausch, in Austausch-Dialog-Formaten. Wir sehen schon, dass die Basis Mitgliedschaft, Fangemeinschaft ist das Fundament unseres Vereins und auf dem fußt alles. Also müssen wir die Fans und die Mitglieder ernst nehmen und mit ihnen in Dialog treten. Wir haben uns vorgenommen, Frauenfußball umzusetzen, weil auch da aus der Mitgliedschaft der Antrag kam, der ein sehr hohes Votum hatte und auch das haben wir umgesetzt. Wir haben ab Sommer Frauen- und Mädchenfußball bei Hertha BSC, was uns mit Stolz erfüllt und auch da etwas entsteht, was vielleicht noch ein bisschen rappeln wird und vom Prozessualen vielleicht nicht alles gelingt, aber solange wir mit den Mädchen ehrlich und offen umgehen und das auch sagen, von wegen dieser Übergang wird natürlich an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen ruckeln, aber solange wir da sind und für den Austausch die Mädels wirklich gut kommunikativ an die Hand nehmen, ist auch das völlig in Ordnung. Und wir hatten das Stadionthema in unserem Workshop sagen, da wollen wir einen Schritt weiterkommen. Und auch da, finde ich, haben wir in unserem ersten Jahr, wir haben es geschafft, dass das Stadion am Ende des Tages im Koalitionsvertrag drin steht und wir zum ersten Mal eine politische Willensbildung in dieser Stadt haben, die vorher so noch nie da war.
Alles Aspekte, auf die ich später noch mal ein bisschen ausführlicher eingehen möchte mit Ihnen. Ende der 90er haben Sie als Fan mit anderen Fans die Ultragruppe Harlekins gegründet. Der Harlekin ist vor allem als Spaßmacher aus der italienischen Commedia dell'arte bekannt. Im Deutschen wird er als Höllenkönig bezeichnet. Wie viel Spaßmacher oder Höllenkönig muss man sein, um den aktuellen Aufgaben als Hertha-Präsident gewachsen zu sein?
Beides zwei sehr gute Bilder. Mal so und mal so. Du musst Spaß und Zuversicht und Vertrauen und ein Miteinander verbreiten und du musst auch mal einen lockeren Spruch machen, wobei das dann für mich als relativ junger Präsident, also ich glaube, es gibt nur noch mit Marcel Janssen aus Hamburg einen Jüngeren, ist das natürlich auch sehr schwer zu sagen, okay, wie präsential sind denn die Erwartungen? Wie muss man sich verhalten? Wie wird man gesehen? Welche Erwartungen sind da von draußen in dieses Amt oder in meine Person? Ich würde das gar nicht zu hoch hängen im Sinne von, da muss auch Spaß, Freude und Miteinander möglich sein. Und das andere ist dann eher, in welchem Krisenmodus befindet man sich, wann, wo, wie und wie klar kommuniziert man dann.
Welche Erwartungen haben Sie an sich selbst formuliert?
Jeden Tag aufzustehen und alles zu geben für diesen Verein und mich dieser Aufgabe voll und ganz zu widmen, was natürlich zum Lasten der Familie geht, zu Lasten von Freundschaften, zu Lasten von familiärer Kommunikation. Also es gibt ganz viel, wo man zurücksteckt, weil man sich für diesen Verein aufraucht. Und das habe ich mir auf die Fahne geschrieben, A, die Gremien und diesen Verein zu einen. Und das ist mein Anspruch und das ist mein Ziel, dass das ein Miteinander wird. Und zum anderen aber, dass wir die großen Herausforderungen, die großen Probleme Schritt für Schritt lösen. Wir werden nicht alles mit einmal lösen, weil dafür ist es dann doch schon zu viel und dafür sind es auch zu viele Ergebnisse, die mit den Fehlern der Vergangenheit zu tun haben. Aber wir wollen sie Schritt für Schritt lösen, sodass Hertha im besten Fall mal wieder in die Situation kommt, sein Potenzial auszuschöpfen.
Die großen Probleme, das ist ein schöner Übergang zu meiner nächsten Frage. Geschäftsführer Tom Herrich hat vor kurzem gesagt, Hertha BSC sei ein Sanierungsfall. Was hat er damit gemeint?
Dass das Verhältnis nicht stimmt. Dass unser Einnahmentopf gegenüber unserem Ausgabentopf wahnsinnig viele Löcher hat. Und wir einen großen Gap, einen großen Konflikt haben zwischen, wie haben wir in den vergangenen Jahren gewirtschaftet, was haben wir aus den Einnahmetöpfen generiert. Und das ist, finde ich, im Fußball ja gar nicht so schwer. Wir haben die Zuschauereinnahmen, wir haben die TV-Einnahmen, wir haben die Sponsoring-Einnahmen und wir haben die Merchandising-Einnahmen. Das sind vier Töpfe, aus denen wir Gelder generieren. Und jetzt müssen wir uns angucken, was haben wir denn für ein Etat und was haben wir für Möglichkeiten, mit diesem Geld zu wirtschaften. Und auch da ist es so, dass man in der Vergangenheit sich für einen anderen Weg entschieden hat. Und das ist ja auch so ein bisschen das Fußballproblem. Das System Fußball ist ja nicht darauf ausgelegt, nachhaltig zu wirtschaften, sondern es ist immer die Idee vom maximalen sportlichen Erfolg am Rande der wirtschaftlichen Insolvenz. Und deswegen sind wir ein Sanierungsfall, weil man das so exzessiv durchexerziert hat im Sinne von, die Personalkosten sind nach oben gegangen, die Spielerkosten sind nach oben gekommen, die Sachkosten von Beratern bis Dienstleistern sind nach oben gegangen. Und das alles wieder zu reparieren und das Rad zurückzudrehen, ist relativ schwer. Im Sinne von, da brauchst du A, auch wieder Geld, um das zurückzudrehen, weil gewisse Prozesse dann wiederum auch wieder Geld kosten, aber du musst dich von ihnen befreien. Sind wir aber nun alle keine Sanierungsprofis, weder Tom noch ich, aber wir haben natürlich erkannt, dass wir Sanierungsexperten brauchen, die uns unterstützen, die uns mit Sanierungsgutachten geholfen haben und uns den Weg schon aufzeigen, in welche Richtung das geht. Von daher ein Reparieren der Fehler der Vergangenheit.
Es geraten immer wieder Zahlen an die Öffentlichkeit bei jedem Profiverein bzw. jedem Verein mit Profiabteilung, so muss es ja richtig heißen. Wie dramatisch ist die Situation denn wirklich Stand Anfang Juni?
Es ist jetzt nicht so, dass hier die Lichter ausgehen oder dass wir unsere Rechnungen nicht mehr bezahlen können. Davon sind wir entfernt. Aber dramatisch, und das haben wir auf der Mitgliederversammlung gesagt, ist, wenn der Baustein 1 für die Grundlage der Sanierung und der Konsolidierung die Lizenz ist, dann müssen wir daher erstmal nachweisen, dass wir da unsere Hausaufgaben gemacht haben. Und dann schieben wir natürlich einen großen Berg an Verbindlichkeiten, Verlust in dieser Saison vor uns her, haben den Etat für die neue Saison und das müssen wir jetzt erstmal nachweisen, dass wir das auch zur Verfügung haben. Und darum ging es jetzt in den letzten Wochen, die Wirtschaftlichkeit für die Lizenz hinzubekommen. Und da sind wir guter Dinge, dass wir das in der nächsten Woche schon hinbekommen. Das ist die Aufgabe. Im Schritt 1 die Lizenz, im Schritt 2 die Sanierung und die Konsolidierung, das Rad zurückzudrehen und im Schritt 3 den Kader so zu bauen, dass er eine Möglichkeit hat, um den Aufstieg mitzuspielen, dass er eine Möglichkeit hat, wettbewerbsfähig zu sein. Und dann hat der Trainer die Aufgabe, aus der Truppe eine Gruppe zu machen, weil ich glaube, in der zweiten Liga ist es dann doch ganz entscheidend, dass du A, Ruhe hast und dass du B, ein geschlossener, verschworener Haufen bist, der sich gegen diese Widerstände in der zweiten Liga stemmt, gegen die Zweikampfhärte, gegen die Laufbereitschaft. Du musst diese Widerstände annehmen und sagen, wir wollen da durch und wir müssen das eher als Motivation sehen.
Völlig anderes sportliches Klima in der zweiten Bundesliga. Wie hoch ist der Berg an Verbindlichkeiten?
Aus den letzten Jahren wissen wir das, dass wir sowohl das Lars Windhorst Invest plus weiteres verbrannt haben und nicht sinnvoll investiert haben. Und in dieser Saison laufen wir, glaube ich, schon, wenn ich es richtig im Kopf habe, bei minus 75 Millionen raus. Im letzten Jahr waren es noch minus 90. Also da sieht man schon, dass es ein Stück runtergeht. Dazu kommen aber natürlich noch Kreditlinien und Banklinien und anderen Bausteine, die dazu führen. Von daher wird man das dann mit Blick auf die Lizenz, wenn wir das dann klar bewerten können, wo stehen wir jetzt, wie ist die Konsolidierung, wie ist die Sanierungskurve und wann sind wir wirklich wieder auf einer schwarzen Null. Es sieht nicht gut aus. Also wir haben einfach in den letzten Jahren nicht gut gewirtschaftet und wir haben mehr Geld ausgegeben, als wir eingenommen haben.
375 Millionen Euro von Lars Windhorst. Ein Außenstehender fragt sich, wo sind die geblieben?
Die sind in den Spielerbeinen, in den Beratern investiert und ein Teil ging auch für Corona drauf. Wenn man sich die beiden Transferphasen 2019 Herbst, Sommer und 2020 Winter anguckt und sich dann mal die Laufzeiten der Verträge anguckt und dann sagt, wie viel haben wir für Spieler investiert und was kosten die Spieler uns an Gehaltsforderungen, da waren dann schon mal 200 Millionen weg. Und das ist halt der Wahnsinn, finde ich, dass man natürlich gesagt hat, man wollte den Erfolg auf Biegen und Brechen und den kurzfristig und nicht mittelfristig und nicht langfristig und nicht nachhaltig, sondern man hat mehr oder weniger mit diesen beiden Transferphasen alles auf eine Karte gesetzt und es hat nicht funktioniert.
Jetzt haben Sie schon die Lizenz angesprochen. Bis zum 7. Juni läuft die Frist, um die wirtschaftlichen Auflagen der Deutschen Fußballliga zu erfüllen. Das sind heute noch 3 Tage. Wie sieht bis dahin der Fahrplan aus?
Na, ich würde schon sagen, dass der Fahrplan so aussieht, dass wir die Unterlagen jetzt alle zusammen haben, sie einreichen werden und wir sicher sind, sozusagen die Auflagen der DFL erfüllt zu haben, sprich die Handlungsfähigkeit, die Liquidität und die Verschuldung in den Griff bekommen zu haben. Und wir sagen, wir kriegen die Lizenz und starten in der 2. Liga. Und das war vor ein paar Wochen noch nicht ganz so klar. Das haben wir aber auch so ehrlich kommuniziert, dass wir da schon Sorge haben, was die Lizenz angeht, dass es kein Selbstläufer wird. Wir jetzt aber sehr zuversichtlich sind, dass wir das in der nächsten Woche, im Zweifel haben wir dann, wenn das ein oder andere nicht ganz aufgeht, immer noch eine aufschiebende Frist bis zum 21. Von daher, in der perfekten Welt kriegen wir es in der nächsten Woche hin. Und wenn nicht, ist es wie in der Schule, wir sitzen eine Stunde nach und dann ist es bis zum 21. Und dann kriegen wir aber auch das hin und die kleine Kuh vom Eis.
Das Präsidium, höre ich daraus, ist überzeugt, dass es überzeugen kann, die DFL?
Eher die Geschäftsführung, weil das Präsidium ist nicht mal Lizenznehmer, sondern das ist dann die KG, unsere ausgegliederte Gesellschaft, in Geschäftsführerform von Tom Herrich, der mit seinem Team die letzten Monate nächteweise durchgearbeitet hat. Auch die sind sozusagen am Limit, also am Limit der letzten Jahre, wenn man sieht, also nicht nur Tom, sondern auch dieser ganze Apparat, diese ganze Geschäftsstelle, wurde ja in den letzten 4 Jahren von links nach rechts, von oben nach unten, immer wieder gab es einen Kurswechsel, immer wieder gab es einen Strategiewechsel, dann gab es die Pandemie, sprich die Leute sind schon leicht überreizt, leicht überarbeitet, leicht kaputt. Also eigentlich müsstest du die alle mal 4 Wochen nach Hause schicken und sag, macht mal den Akku voll, lasst uns wieder mit gesundem Menschenverstand, mit erholten, mit Energie da reingehen. Die Zeit haben wir nicht, weil der Sommer jetzt so anstrengend wird. Von daher müssen wir die Leute motivieren und sagen, komm, wir müssen da durchhalten. Aber die Leute machen einen tollen Job, die hängen sich da rein. Und da ist jetzt keiner, der irgendwie sich aufgibt, sondern die arbeiten Tag und Nacht. Und wir sind guter Dinge, dass wir das hinkriegen.
Sie sind guter Dinge, dass Sie das hinkriegen, dass Hertha BSC die Lizenz für die 2. Bundesliga bekommen wird. Wenn dem dann so ist, mit welchen Maßnahmen will Hertha nach dieser möglichen Lizenzerteilung die Verbindlichkeiten abbauen?
Natürlich mit einem sehr rigorosen Cost-Cut, sowohl in der Verwaltung, sowohl in den Sachkosten, sowohl im sportlichen Bereich. Also es geht schon um eine, ich mag das Wort nicht ganz so, aber wir müssen uns schon fragen, wir brauchen erstmal einen Notbetrieb. Notbetrieb, der sagt, damit ist das grundsätzlich in der 2. Liga möglich. Und wir müssen uns natürlich auch die Prozesse und die Projekte und die Phasen angucken, was macht Sinn, ist jetzt zu cutten und was ist aber wirtschaftlich totaler Quatsch, das jetzt zu cutten, weil man entweder sich damit für die Zukunft beschneidet oder kannibalisiert, weil man damit dann zu viel kaputt macht im Sinne von, ist dann schon eine Risikoabwägung, aber wir müssen in allen Bereichen von den Kosten runter und wir müssen mehr hinbekommen, dass wir uns wieder auf das Wesentliche, auf unser Kerngeschäft konzentrieren und nicht mehr zu viel große Töne spucken und ob das die Zukunft gehört, Berlin war. Wir müssen, und das meinen wir ja auch so ein bisschen mit, wenn wir Berliner Weg sagen, dann steckt da nicht nur eine Philosophie und eine Vision dahinter, sondern dann hat das auch viel mit, wie wollen wir demütig an die Sache rangehen und wie wollen wir die Berliner mitnehmen auf diesem Weg. Von daher runter von den Kosten und mehr Unternehmertum, mehr Wirtschaftlichkeitsdenken in die Leute reinzubekommen, dass wir nur noch das Geld ausgeben können, was wir einnehmen.
Was, wenn wir mal von den Profis weggehen und zu den Menschen kommen, die in der Geschäftsstelle arbeiten, durchaus auch ein schmerzhafter Prozess beziehungsweise auch eine Erkenntnis sein könnte? Das kann wehtun.
Das kann wehtun, das wird wehtun und das fehlt mir so ein bisschen bei der Betrachtungsweise. Letztendlich ist das aber auch das Ergebnis der Konsequenz von der sportlichen Leistung. Wenn unsere Mannschaft es geschafft hätte, sich auch für die Mitarbeiter zu motivieren, auch zu verstehen, was da hinten dran hängt, dann hätten sie vielleicht das ein oder andere Spiel mit einer anderen Einstellung, wären das anders angegangen. Und jetzt ist es so, das ist wahnsinnig unfair den Einzelnen gegenüber, weil das große Ganze nicht funktioniert hat, ist aber jetzt in dem Sinne die Alternative. Die Frage ist ja, kriegt man da eine vernünftige Kommunikation hin? Ich finde schon, dass es was anderes ist, wie es vor 10, 15 Jahren war, wo der Arbeitsmarkt einfach mal ein ganz anderer war, wo du nicht so richtig wusstest, kriege ich jetzt einen neuen Job? Finde ich meinen Traumjob? Finde ich meine Erfüllung, meine Berufung? Von daher glaube ich, ist die Situation auch für diesen Cut insofern dann wieder eine gute, weil der Arbeitsmarkt im Moment so gut ist wie noch nie und die Leute sich sozusagen mehr oder weniger aussuchen können, wo sie arbeiten wollen, wenn sie vernünftige Qualifikationen mit sich bringen.
Fehlt so etwas im Milliardengeschäft Fußball, dass Profis da so ein bisschen über allem schweben und gar nicht das sehen, was da noch mit dranhängt, wie Sie es gerade formuliert haben? Diese Verbindung, fehlt die aus Ihrer Sicht?
Ich glaube ja. Und da kann ich ja auch nur für Hertha BSC sprechen, dass ich schon finde, dass wir auch in den letzten Jahren die Profimannschaft zu sehr extrahiert haben in ein weitestgehendes Paralleluniversum, was um diesen Verein drumherum schwirrt, aber nicht wirklich ein Bindeglied, nicht wirklich ein Zusammen ist. Fußball, Leistungssport, Professionalität und desto mehr Ablenkung und sie nicht ihren klaren Tagesablauf haben, desto weniger können sie Leistung bringen. So war die These. Ich denke aber schon, dass die Spieler auch eine Idee davon haben müssen, wofür machen wir das Ganze. Natürlich machen sie das für sich und ihren Geldbeutel und ihre Familien und ihre Berater und will jetzt auch dem einen oder anderen nicht absprechen, dass er das nicht auch für diesen Verein macht. Aber die Frage ist, wie ist die Motivation am größten? Und wenn du das Ganze ein bisschen vermenschlichst und das Ganze miteinander auch ein bisschen stärkst, dann glaube ich, ist auch die Motivation für den Einzelnen größer, weil er ein besseres Verständnis hat, was da ganzheitlich dranhängt.
Mitte März dieses Jahres haben Sie die Einigung mit dem US-amerikanischen Investor 777 offiziell bekannt gegeben, der Nachfolger gewissermaßen von Lars Windhorst. Das Unternehmen aus Miami ist eine Private Equity Gesellschaft, das heißt eine Kapitalbeteiligungsgesellschaft, die Unternehmen mit Finanzierungsbedarf Eigenkapital zur Verfügung stellt oder Eigenkapitalähnliche Finanzierungsmittel. Der Manager oder einer der Manager aus diesem Unternehmen, Juan Arcenegas, hat erklärt, das Unternehmen habe nicht die Absicht, Traditionen und Identitäten der Fußballvereine, an denen man beteiligt ist, zu verändern. Die Partnerschaft auch mit Hertha BSC solle strategisch angelegt sein. Was heißt das?
Das heißt schon, dass sie zum einen 50+1 anerkennen, dass sie sagen, okay, wir haben in unterschiedlichsten Ländern, auf unterschiedlichsten Kontinenten Beteiligungen an Fußballvereinen, die in Genua bei 100% liegen, in Sevilla bei unter 20% liegen, unterschiedliche Modelle haben. Und was das hier für uns diesen Fall heißt, dass sie schon sagen, sie erkennen A, die Historie, sie erkennen die Strahlkraft an, sie erkennen auch an, dass es hier ein anderes Vereinskonstrukt sozusagen gibt, dass wir ein e.V. sind mit einer ausgelagerten Kapitalgesellschaft und dass wir ein Verein sind mit einer ausgegliederten Kapitalgesellschaft und dass sie da in die Prozesse mit eingebunden werden. Das, finde ich, haben wir ja bei Lars Windhorst gesehen, dass wir das so fatal falsch gemacht haben im Erwartungsmanagement. Wo stehen die beiden Seiten? Gibt es ein gemeinsames Ziel? Gibt es ein gemeinsames Miteinander? Ich finde, das war von Anfang an. Der eine wollte nach links, der andere wollte nach rechts und es war kein Miteinander. Und hier haben wir schon eine andere Basis des Austausches, des Miteinanders, weil die Kollegen von 777 natürlich für sich erkannt haben, zu sagen, Private Equity ist interessant, aber wir brauchen natürlich eine Art Football Factory dahinter, die ein bisschen mehr macht als nur ein Gefühl, sondern da gibt es eine Datenkompetenz, da gibt es eine Scouting-Abteilung, da gibt es eine Sportabteilung und mit denen spiegeln wir unsere Ideen, mit denen spiegeln wir unsere Maßnahmen und holen uns andere Blickwinkel ein, gleichwohl wir am Ende in der Verantwortung stehen und entscheiden, aber das Sparring raus aus unserer Glocke des Westends rein in, lasst uns die Prozesse bewerten, lasst uns über die einzelnen Indikatoren sprechen, kann uns ja nur besser machen.
Wie oft hat man sich bisher ausgetauscht und wie ist so generell die Planung des Austausches?
Wir tauschen uns wöchentlich aus. Also es gibt einen sehr strukturierten Austausch im sportlichen Bereich, im wirtschaftlichen Bereich, im Zukunftsprojektbereich, ob nun Stadionbau, Frauenfußball etc. Also es gibt einen sehr regen inhaltlichen Austausch und treffen dann die beste Entscheidung für Hertha BSC.
100 Millionen Euro hat 777 als finanzielle Hilfe angekündigt, formuliere ich mal so. Wie viel ist davon bisher schon bei Hertha BSC angekommen?
Sie haben das ja nicht angekündigt, sondern sie haben dafür ja weitere Anteile gekauft. Also letztendlich haben sie weitere Anteile gekauft für die Einlage von 100 Millionen. Und die 100 Millionen sind nicht sozusagen, und das wollten wir auch nicht, dass wir einen Freifahrtschein kriegen, ihr habt da weitere 100 Millionen, macht mal, sondern wir haben sie sozusagen dem Sanierungsplan und dem Restrukturierungsplan angemessen. Wann brauchen wir wie welches Geld, um Liquidität zu haben und nicht um Spieler, Infrastruktur oder einen neuen Bus zu kaufen oder irgendwas, sondern das Geld dient einzig und allein der wirtschaftlichen Sanierung.
777 als Partner bei der Entscheidungsfindung, war das letztlich alternativlos?
Na, auch da muss man ja zwei Schritte zurückgehen. Es waren ja nicht mehr unsere Anteile, sondern die Anteile gehörten Lars Windhorst. Und Lars Windhorst konnte oder hätte die Vereine erstmal an jeden verkaufen können. Es gibt schon eine Liste, wo wir sagen können, bei den und den Partnern, ob das jetzt aus dem saudischen, oligarchischen Bereich war, aus dem russischen, konfliktbehafteten Bereich, hätten wir schon Vetorechte gehabt und gesagt haben, aus dem und dem Grund sehen wir da keine sinnvolle Partnerschaft. Aber grundsätzlich waren das Lars Windhorst seine Anteile, die er jetzt an einen Dritten verkauft hat. Und natürlich, was hat der Dritte gemacht? Der Dritte hat sich vorher erstmal den Laden angeguckt und sagt, kaufe ich diese Anteile von Tenor ab? Und wenn ja, was muss ich denn dann noch investieren, damit es überhaupt funktioniert? Weil nur den Abkauf der Anteile hätte natürlich nicht gereicht. Von daher waren die beiden Sachen schon zusammen mit den weiteren Anteilen für diese 100 Millionen, war es dann schon alternativlos für unsere Situation, in der wir uns befunden haben.
Haben Sie sich da eventuell extern beraten lassen? Weil war ja auch für Sie Neuland letztlich.
Natürlich, um Gottes Willen. Also das haben wir A, mit guten Kanzleien gemacht, B, aber auch mit Leuten, die aus dem Finanzbereich kommen. Man hat natürlich vorher erstmal alle Alternativen geprüft. Wir haben uns hingesetzt und gesagt, kriegen wir es irgendwie hin, Lars Windhorst doch die Anteile selbst abzukaufen und diesen Verein dann doch wieder ganzheitlich zurückzubekommen. Das haben wir sehr intensiv geprüft mit dem, was damals noch im Raum stand, war das nicht darstellbar. Und zwar in der Zeit auch keiner auffindbar und hat das auch ein bisschen was dann auch wieder mit der Kriegszeit zu tun, dass gewisse Gelder natürlich gar nicht so frei waren im Markt, dass eine gewisse Unsicherheit auch im Finanzbereich geherrscht hat. Von daher waren die Begleitumstände sehr, sehr schwierig. Und dann sind wir losgegangen und gesagt, okay, finden wir denn, wenn wir die Anteile nicht zurückkaufen, finden wir denn jemand, wo wir sagen, der passt zu uns, der versteht unsere Vision, der versteht unsere Idee, der versteht diesen Weg dieses Vereines, kommt der vielleicht als Käufer in Frage? Und auch das hat dann nicht funktioniert. Und dann war unter aller Prüfung der Alternativen 777 Partner die beste Lösung, um diesen Verein weiterzuführen.
Nun sind ja Private Equity Gesellschaften in der englischen Premier League beispielsweise jetzt schon ziemlich verbreitet. Ist die Unsicherheit von einem Teil der Fans, sagen wir es mal so, hierzulande möglicherweise auch dadurch zu erklären, dass es in Deutschland damit zu wenig Erfahrungen gibt?
Ich glaube ja. Also A, die Erfahrung, B, aber auch die in diesem Sommer aufeinandertreffenden Konflikte. Auf der einen Seite haben wir den kartellrechtlichen Prozess, DFL, Kartellbehörde, um 50+1 mal richtig wasserdicht zu haben. Da gibt es immer noch ein Hin und Her, da gibt es ein Hoch und Runter, da ist aber noch keine Klarheit. Sprich, aber das ist ein Prozess, der im Gange ist. Dann hatten wir den DFL-Investoren-Einstiegsprozess. Dann haben wir für Berlin gesprochen, ganz weit zurückblickend mit KKR schon den Nachweis erbracht. Da konnte man ja sagen, das war eine Heuschrecke, weil KKR durchaus jetzt nicht die sind, die mit dem saubersten Geld und den besten Ideen um die Ecke gekommen sind. Aber auch da haben wir das inhaltlich sachlich, die damalige Mannschaft, das vernünftig umgesetzt. Und KKR hat man abgelöst und dann hat man mit Lars Windhorst sich auf ein neues Tableau bewegt, wo man nicht so richtig wusste oder wo man schon die Annahme hat, das kriegen wir geregelt, den kriegen wir gehandelt. Mit dem können wir arbeiten. Und dann sind wir von Lars Windhorst jetzt bei 777 Partners. Und all das führt, glaube ich, zusammen, dass es da Ängste gibt, dass viele Leute natürlich neben dem, dass sie nicht verstehen, wie viele Gehälter werden da im Fußball gesammelt, geht es dann nur noch um die nächste Million, um diesen Betrieb am Laufen zu halten. Und warum funktioniert das nicht nachhaltig? Warum funktioniert das nicht wirtschaftlich? Warum funktioniert das dann auch nicht im Erfolgsfall? Und all die Dinge kommen dann, glaube ich, zusammen, dass man Bedenken hat und sagt, okay, wo geht denn der Fußball dahin? In welche Richtung läuft er? Ist er das Weg des Kapitals oder geht es mal in die Richtung der Nachhaltigkeit, der Verantwortung, der wir arbeiten hier seriös im Interesse des Vereins?
Die Fans, die halt diese Ängste, die diese Sorgen haben, dass man von Lars Windhorst zu 777 vom Regen quasi in die Traufe kommt. Was entgegnen Sie denen?
Kann man eigentlich nicht nur den Fans entgegnen, sondern eigentlich muss man ja generell sagen, in alle Richtungen, ob das Fans ist, ob das Investoren sind, ob das Partner sind, Sponsoren sind, Medien sind, alle haben eine Erwartungshaltung. Und alle müssten sich ja mal hinterfragen, ist die Erwartungshaltung überhaupt realistisch? Kann diese Erwartungshaltung überhaupt erfüllt werden? Und da bin ich der Meinung, wir werden zwar das Beste für diesen Verein hinkriegen, werden aber es nicht ohne eine Enttäuschung in die eine oder andere Richtung hinbekommen. Und auch da brauchen wir eine Kompromissfähigkeit. Worum geht es hier? Und auch da geht es dann wiederum, es geht nur um Hertha BSC, es geht nur um diesen Verein. Und da werden wir nicht mit jeder Entscheidung alle gleichermaßen glücklich machen können. Das wird nicht möglich sein. Und in dem Spannungsfeld bewegen wir uns. Ich finde aber auch, dass wir vom Austausch, von der Kommunikation, vom Dialog mit den Fans, mit den Mitgliedern, mit den anderen Stakeholdern, wenn wir da an das Erwartungsmanagement rankommen und das so offen und ehrlich und transparent auch sagen, dann sind wir einen Schritt weiter, als wir vorher waren. Und dann sind wir wieder dabei, diesen Nachweis des Erfolges zu erbringen, der uns dann in Zukunft mal recht gibt. Und das ist das Problem im Fußball. Wir müssen die Geduld aufbringen, weil wenn wir die Geduld nicht haben, wird dieser Prozess zu früh wieder abgeschnitten. Dann kommen wir gar nicht in ruhige Fahrwasser. Wir brauchen jetzt mal diese Ruhe, diese Demut, diese Geduld, diesen Weg jetzt mal konsequent, konstant zu gehen.
Jetzt sind wir schon mittendrin im Hertha-Innenleben. Vorhin habe ich gesagt, die Profis, die da so freischwebend irgendwie im Raumschiff möglicherweise unterwegs sind und gar nicht sehen, was im Club, in den Clubs passiert eventuell. Auf der anderen Seite die Fans insgesamt, die große Mitgliederzahl von Hertha BSC. Ist der Frust, der Ärger bei dem einen oder anderen, dass es jetzt wieder runtergegangen ist in die zweite Bundesliga, eventuell auch zu stark damit verbunden, dass man sagt, Mann, das sind die Profis, aber der Verein hat ja noch viel mehr zu bieten. Der Verein hat ja nicht nur die Profis, der Verein hat andere Sparten, andere Sportsparten. Will heißen, sieht man insgesamt nicht all das, was den Verein komplett ausmacht?
Wahrscheinlich sehr unterschiedlich von dem einen zu dem anderen. Grundsätzlich, glaube ich, sehen Sie den Weg, was haben wir jetzt in den letzten Jahren alles für Fehler gemacht? Welche Konsequenz hat das? Und das hat jetzt die Konsequenz des Abstieges mit sich gebracht. Und dagegen einher ist aber mit meiner Wahl oder mit der Neuaufstellung des Präsidiums auch ein neues Wir-Gefühl in diesem Verein gekommen. Und das nehmen die Leute schon als, da passiert was Echtes. Und wir wollen natürlich erfolgreich Fußball spielen und wollen so schnell wie es geht zurück in die Bundesliga. Aber das mit Sachverstand, mit Augenmaß. Und die Leute da draußen in Berlin haben, finde ich, schon ein sehr gutes Gefühl. Das sieht man jetzt. Die Dauerkartenverkäufe sind losgegangen. Also die gehen jetzt deutlich rasanter los als auch in den Jahren der Vergangenheit. Da passiert so etwas. Und wir spüren diesen Zuspruch, diesen Zusammenhalt. Und natürlich haben wir im Boxen, im Kegeln, im Tischtennis, im Nachwuchsbereich der Akademie, jetzt mit Frauenfußball, also da passiert so viel. Es sind so entscheidende Jahre der Veränderung, wie ich auch finde, dass das Ganze jetzt zusammenwächst. Und das fühlt sich dann wieder gut an. Und das spüren die Leute da draußen.
Und das hat man auch gespürt bei den Heimspielen der vergangenen Saison. Diese Heimspiele ohne die Ideen und Aktionen der Ostkurve sind inzwischen kaum vorstellbar. Dort lebt und pulsiert der Verein so richtig. Die Choreografien der Ultras zeigen die innige Bindung zu ihrem Verein. Andererseits gibt es auch immer wieder Probleme mit Pyrotechnik, wie zuletzt beim Saisonfinale in Wolfsburg. Wie wollen Sie das in den Griff bekommen?
Na, ich würde es erstmal differenzieren im Sinne von, es wird dem natürlich auch nicht gerecht, wenn man das jetzt in die Klammer Probleme Pyrotechnik packt, weil das, was in Wolfsburg passiert ist, war jetzt kein Pyrotechnikproblem, sondern es war sinnlose Krawallmacherei. Alles, was in diesen Innenraum fliegt, hat da nichts zu suchen und muss zu unterlassen sein. Das müssen die Leute verstehen. Und ich würde schon nochmal differenzieren, ob wir A, Pyrotechnik im positiven Sinne haben, mit positiven Emotionen, oder ob wir hier Pyrotechnik im Protestsinn haben. Und die Pyrotechnik im Protestsinn von Werfen, von Böllern und Co. hat nichts im Stadion zu suchen und schadet letztendlich der Fanszene, das schadet dem Verein. Es sind unnütze Kosten, die wir dann auch wieder auf der Uhr haben bei der Wirtschaftlichkeit dessen. Von daher bringt das niemanden und das müssen wir im Dialog hinbekommen. Wir werden es nie abstellen. Also auch dieser Illusion müssen wir uns hier ehrlich hingeben. Wenn wir uns Emotionen betrachten, dann lebt dieser Fußball sehr, sehr, sehr von dieser positiven Emotion. Er hat aber auch eine negative Emotion. Und diese negative Emotion ist ähnlich wie, dass wir gesellschaftlich akzeptieren müssen, auch wenn das doof klingt und wenn das nicht jeder ausspricht, aber Gewalt gehört in dieser Gesellschaft zu diesem Mensch nun mal dazu. Wir müssen fragen, wie gehen wir damit um und wie regulieren wir es und wie kriegt man es präventiv verhindert, aber ausgeschlossen und ganz raus kriegen wir das aus uns Menschen nicht, weil es sind wir Menschen.
Wie gehen die Fans damit um? Untereinander?
Wir versuchen schon, ein Regulativ zu sein, aber es ist dann in der Fanszene natürlich schwer, weil es dann schon auch das Recht des Stärkeren gibt. Und da ist es jetzt nicht so, dass der eine zu dem anderen geht und sagt, jetzt hör mal bitte auf, sondern das passiert im Verborgenen. Es wird aber dann im Austausch schon miteinander darüber gesprochen, wie kriegt man das Problem in den Griff und wie kriegt man das besser gelöst.
Wie ist Hertha BSC im Diskurs mit den Fans?
Na, wir sind im Diskurs mit den Fans, dass wir sagen, lasst uns darüber reden, wie kriegen wir das verändert? Was ist da in Wolfsburg an Enttäuschung, an Sachen passiert? Auf der anderen Seite aber auch sofort haben wir uns beim VfL Wolfsburg entschuldigt und gesagt, natürlich kommen wir für den entstandenen Sachschaden an. Und es ist halt, wenn man dann sagt, okay, wie sensationell war diese Unterstützung in dieser Saison, wie sensationell war der Zusammenhalt, dann ist es einfach traurig, dass es am Ende dann dahin abdriftet, weil ein paar, und da rede ich dann halt wieder von nur, es ist ein verschwindend geringer Teil, über die Stränge schlägt und meint, ein bisschen auf Krawall zu machen. Und das braucht kein Mensch, das brauchen wir nicht bei Hertha. Und das müssen wir mit der Fanszene besprechen, um zu sagen, wie kriegen wir das besser hin.
Es ist zweifellos eine kleine Gruppe, die da gezündelt hat am letzten Samstag in Wolfsburg. Pyrotechnik für mich ist auch nicht umweltfreundlich. Wo steht Hertha BSC in puncto nachhaltiges Denken und Handeln?
Dass wir auch da, ähnlich wie mit den Experten in der Sanierung, uns Experten für Nachhaltigkeit mit ins Haus geholt haben und gesagt haben, wie gehen wir das hier grundsätzlich an? Und wir sind dabei, es grundsätzlich anzugehen. Da wollen wir aber gar nicht so viel darüber reden, weil auch das haben wir in der Vergangenheit so oft gemacht, dass wir gesagt haben, wir wollen das, wir wollen das, wir wollen nur das. Und dann haben wir das alles nie erreicht. In der perfekten Welt erreichen wir es und dann merkt es jeder und wir müssen es niemandem erzählen. Von daher sehen wir schon so, dass Nachhaltigkeit auch schon sehr kausal zusammenhängt mit Wirtschaftlichkeit und das ist für sich ein geschlossener Kreislauf. Und wenn wir nicht anfangen, Dinge nachhaltig zu denken, werden uns irgendwann die Mitglieder, die Fans oder unsere Kinder das schon aufzeigen, dass wir da nicht ganz auf dem richtigen Weg sind. Von daher haben wir, finde ich, schon die Verantwortung A für die jüngsten Mitglieder, B für unsere Kinder, B für unsere Familien und C für diesen Verein nachhaltig im Sinne von Nachhaltigkeit, auch Wirtschaftlichkeit, ökonomisch so auf die Beine zu stellen, dass er wirklich nachhaltig ist.
Können Sie uns ein bisschen teilhaben lassen an dem, was konzeptionell läuft bei Hertha in diesem Bereich?
Nee, noch nicht, weil das wäre in der Tat zu früh. Die Phase der Analyse und des Status Quo ist abgeschlossen und wir haben jetzt eine Roadmap, die wir sozusagen begehen. Und da bin ich jetzt wieder bei den unterschiedlichsten Prozessen. Wir müssen aber jetzt erstmal diesen Sommer, Lizenz, Kaderplanung, Sanierung, Restrukturierung und dann greift sozusagen das andere gleich ineinander, dass wir sagen, natürlich diesen Turnaround, diese Restrukturierung, die lässt sich auch mit Nachhaltigkeit ganz gut begründen im Sinne von, was haben wir in den letzten Jahren auch da an Fehlern gemacht, an falschen Entscheidungen getroffen, die eben nicht nachhaltig waren, die nicht aufeinander aufbauend waren, die nicht in die richtige Richtung gingen. Und natürlich geht es darum, dass wir uns ganz viele Gedanken machen, ob das nun die Vermeidung von zu viel Müll an so einem Heimspiel ist, ob das die Vermeidung ist, wie viele Leute kommen noch mit dem PKW zum Stadion und wie gehen wir mit den Energieressourcen um? Kann man über Geothermie im Olympiapark nachdenken? Also auch mit Blick auf das Stadionprojekt, wie nachhaltig wird dieses Stadion? Also es sind ganz viele zukunftsweisende Fragen, die jetzt genau da reingreifen. Da sind wir noch nicht an dem Punkt, dass wir da Dinge inhaltlich wirklich benennen können, weil dann hätten wir wieder die Problematik aus der Vergangenheit.
Nachhaltiges Denken und Handeln zeigt sich auch im sozialen Engagement vieler Fans von Hertha BSC. Wo unterstützt da der Verein? Oder muss er das gar nicht?
Per se müsste er es nicht, er macht das aber total gerne. Und ob wir André mit seinem Team von 1892 hilft, unterstützen, die wirklich eine sensationelle Arbeit nicht nur im Seniorenbereich machen, nicht nur bei der Obdachlosenpflege, nicht nur mit Kindern, also vom Bolzplatz bis zum Club der alten Dame bis zur Obdachlosenhilfe ist da ja alles dabei. Und das ist eine so wahrhaftige Verantwortung, die so schön zu sehen ist, weil die Menschen das total gerne machen. Und viele müssten sich mal fragen, die machen das jetzt schon so, so lange und jeden Donnerstag fahren sie aus und haben dann ein offenes Ohr für alle Anfragen, die da kommen. Von daher geht es für uns schon um Verantwortung für diese Stadt und wir wollen diese Stadt, wie André es letztens gesagt hat, ein Stück besser machen und da sind wir alle gefragt, da können wir alle noch viel, viel mehr machen, aber ich finde, dass wenn man sich dieses Gesamtspektrum an Initiativen und an Engagement anguckt, von Spendet Becher, Rettet Leben bis 1892 hilft bis Blau-Weißes Stadion, dann haben wir ganz viele Initiativen, die wunderbar sind und die sehr dafür zu dem großen Bild zusammenkommen, das Hertha BSC ausmacht, in der Vielfalt, in der Verantwortung und in der, diese Stadt auch ein Stück weit zu verändern.
Und hat ja dann auch eine positive Außenwirkung für Hertha BSC. André Ruschkowski übrigens, ich nenne ihn mal den Motor von 1892, hilft, aber auch da sind ganz viele Menschen im Hintergrund, die dieses Projekt unterstützen. Und wenn wir schon bei der Nachhaltigkeit sind, wir haben die Frauen schon angesprochen, es wird ein eigenes Frauenteam geben, jetzt ab dem Sommer, in einer Kooperation mit Hertha 03 Zehlendorf. Wie wichtig sind Ihnen Gleichberechtigung und Vielfalt im Verein?
Unheimlich wichtig, wie ich finde, weil wenn man sich die Domäne Männerfußball anguckt, dann kann man sich schon die Frage gefallen lassen, wo sind denn hier die ganzen Frauen? auch in den Führungsetagen, auch in den Mitarbeitern, in den Projektetagen, in den einzelnen Abteilungen. Da können wir viel mehr Diversität, viel mehr weibliches Gespür, weibliche Expertise brauchen, weil davon haben wir zu wenig. Und wir brauchen da ein anderes Gleichgewicht, wie ich finde. Und im Frauenfußball mit der Kooperation mit Hertha 03 machen wir das jetzt im Sommer und werden Mädchen und Frauenfußball bei Hertha BSC gerecht. Wir freuen uns drauf, wenn die Mädels, also die sind doch jetzt schon ab und zu mal bei uns und trainieren mit und trainieren natürlich auch in Zehlendorf. Aber wenn das jetzt alles zusammenwächst und sie dann mit unserem Trikot auflaufen, das wird schon ganz besonders, weil da startet ein neues Kapitel. Da startet etwas von Anfang an, was ja dann auch in die Geschichtsbücher eingeht und hoffentlich nachhaltig Früchte trägt.
Zumal Mädchen und Frauen ja auch Anhängerinnen von Hertha BSC sind. Man sieht sie bei den Heim- und bei den Auswärtsspielen. Das hat sich auch entwickelt in den vergangenen Jahren. Es sind immer mehr geworden, die auch Anhängerinnen von Hertha sind. Wenn wir nochmal auf dieses Konstrukt zu sprechen kommen, diese Kooperation Hertha 03 und Hertha BSC, wie sieht die konkret aus?
Die sieht ganz konkret schon so aus, dass wir uns ganz am Anfang, da muss man vielleicht noch einen Schritt zurückgehen, bevor wir sozusagen in dieser 03-Kooperation gelandet sind. Wir haben uns vorher schon angeguckt, wollen wir bei Null starten? Starten wir mit einer Kooperation? Starten wir mit einem, wir kaufen uns eine Lizenz von irgendeinem Verein und haben schon die drei Säulen inhaltlich bewertet. Was ist sozusagen für uns der beste Weg? Und in diesem Prozess kam Hertha 03 auf uns zu und hat gesagt, wir stehen eigentlich an der Schwelle, entweder müssten wir jetzt investieren, wir stehen genau an dem Punkt, wir sind leistungsmäßig, haben wir die alle in unserem Rahmen bestmöglichst entwickelt. Wenn wir jetzt richtig weitermachen müssten, müssten wir wirklich nachhaltig investieren. Das kriegen wir infrastrukturell und mit den Männern nicht ganz so hin. Von daher haben sie gesagt, wir haben jetzt die aufbauende Pionierarbeit soweit geleistet. Das wäre jetzt eigentlich genau der richtige Schritt der Transformation von 03 in die Hertha-Welt. Und die Gespräche waren sehr, sehr inhaltlich und sehr kollegial im Sinne von, wie egoistisch ist sonst der Fußball und wie sehr macht da jeder sonst seins. Und die Gespräche mit dem Präsidenten und auch dem ganzen Team, was für die Frauen bei 03 arbeitet, war das ein sehr, sehr, sehr harmonisches Miteinander. Und alle waren von diesem inhaltlichen Weg überzeugt, wir überführen die Mädels zu Hertha BSC und bekommen es hin, in der nachhaltigen Entwicklung den nächsten Schritt mit ihnen zu gehen, weil wir andere finanzielle Möglichkeiten haben, weil wir andere infrastrukturelle Möglichkeiten haben und somit der Verantwortung gegenüber Mädchen- und Frauenfußball mehr gerecht werden, indem man das dann unter der Fahne von Hertha BSC macht. Und dann wurde das erstmal mit den Mädchen besprochen, dann wurde das mit den Eltern, mit den Abteilungsleitern bei 03 und das war ein sehr, sehr angenehmer Prozess des Miteinanders, was ich beispielhaft finde, weil ich sage, ja, es geht um die Mädchen, es geht um Frauenfußball. Beide Vereine stellen ein bisschen das Ego nach hinten und es geht um Fußball. Und das war vom Prozess her, so wie ich es mir eigentlich wünschen würde, wie man generell damit umgeht.
Und dennoch gibt es kritische Stimmen, die behaupten, Hertha BSC würde sich gewissermaßen Hertha 03s Mädchen- und Frauenarbeit einverleiben. Wie reagieren Sie darauf?
Ganz entspannt, weil ich diesen Vorwurf nicht sehe, weil Hertha 03 auf uns zugekommen ist und die Mädels es wollten. Und wenn das alle wollen, dann ist es, glaube ich, eher eine Frage von dem, wie viel Halbwissen ist da im Umfeld. Und bisher gibt es kein Mädchen, was sagt, finde ich total behämmert, finde ich doof, will ich gar nicht, sondern wir sind dem Ganzheitlichen gerecht geworden. Und von daher kann ich die Kritik verstehen, wenn man die Hintergründe und das Wie aber wahrhaftig miterlebt hat, dann ist es was völlig anderes. Und dann würde ich sagen, kann man zurückweisen, ist sozusagen gar nicht inhaltlich fundiert.
Nachhaltigkeit ist ein weites Feld. Da könnte man auch die Stadion-Neubaupläne von Hertha BSC in irgendeiner Form subsumieren darunter. Kann sich das Hertha BSC in der aktuellen finanziellen Lage überhaupt leisten oder sollten diese Pläne nicht eher hinten angestellt werden, solange man solche finanziellen Lasten zu tragen hat?
Zur Wahrheit gehört dazu, Stand heute jetzt, im Hier und Jetzt, können wir uns das nicht leisten. Nicht selber, nicht eigens erwirtschaftet. Aber nun ist das ja ein so langfristiges Projekt, dass wir sagen, okay, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir bis 25 in einer perfekten Welt gesprochen 24, 25 mal in die Phase kommen, Baurecht zu haben. Wir wissentlich wissen, da ist eine Liegenschaft im Olympiapark, da kann der Baukörper entstehen. So sind aktuell die Baupreise, so sind die Zinspreise, so ist die Bewertung. Dann findet man Investitionspartner, gar keine Frage. Man kriegt das finanziell dargestellt. Wenn wir jetzt aber so lange darauf warten würden, bis wir sozusagen wirtschaftlich konsolidiert und restrukturiert sind, dann würden wir nie dazu kommen, sondern wir müssen ja diese Zukunftsprojekte anschieben, antreiben, wohlwissend, dass Fußball immer eine Momentaufnahme ist, wir aber in einem Jahr, in zwei Jahren, in drei Jahren schon wieder eine ganz neue Situation haben, die wir neu bewerten müssen. Von daher ist das für uns ein langfristiges Projekt, was im Moment, und das war in diesem Jahr auch so, dass wir gesagt haben, jetzt ist die Phase 1 erstmal die Bewertung der Expertenkommission, grundsätzliche Machbarkeit, Bau, neues Stadion im Olympiapark. Nicht mehr und nicht weniger. Wenn die Expertenkommission zu dem Entschluss kommt, es ist grundsätzlich möglich, geht es dann wieder weiter. Unter welcher Maßgabe ist das möglich? Gibt es diesen Bauantrag? Gibt es das Baurecht? Gibt es relativ schnell die Klärung mit der Liegenschaft? Das sind dann die nächsten Schritte. Und dann ist man dann schon 2025, wenn man die Dinge dann geklärt hat. Dann kann man dann irgendwann anfangen. Und vor 2030 werden wir nicht in einem eigenen Stadion spielen. Von daher ist die Zukunft dahin alternativlos, sich aber jetzt damit zu befassen. Wenn wir uns jetzt damit nicht befassen, dann können wir auch sagen, dann können wir das ganze Projekt einstampfen, weil dann hängen wir immer wieder in dieser Hätte, Wenn und Aber und die Katze beißt sich selbst in den Schwanz. Von daher, wir müssen das machen, wir schieben das, versuchen das in der Expertenkommission mit den Fachbereichen, mit der Politik bestmöglichst vorzubereiten, um zu sagen, wir wollen das, wir brauchen das, aber mit Blick auf Realismus.
Nun ist Hertha BSC 1892 gegründet worden. Wie lässt sich dieses Schiff in ruhigere Fahrgewässer steuern, wenn man auf der einen Seite die Investoren sieht und auf der anderen die Fußballromantiker? Wie lässt sich das zusammenführen?
Ich glaube, dass viel mit dem Umbruch jetzt, mit dem Umbruch, mit dem Neustart im Sommer zusammenhängt. Weil wenn man mal guckt, was wir jetzt im knappen Jahr, haben wir nicht einmal 4 Wochen ruhiges Tagesgeschäft gehabt. Wir haben nicht einmal 4 Wochen am Stück ohne irgendeine Meldung, ohne irgendein Theater, ohne irgendeinen Konflikt gehabt. Und dieser Umbruch, dieser Neustart soll natürlich auch zu mehr Demut, mehr Ruhe und mehr Geduld führen. Dann ist es das Mitnehmen der einzelnen Parteien und der einzelnen Verantwortlichkeiten und immer wieder einen bestmöglichsten Austausch hinkriegen. Und wie vorhin schon mal gesagt, allen werden wir das nie in allen Bereichen recht machen und alle Erwartungen erfüllen. Aber wir werden das Beste für Hertha BSC entscheiden und das ist dann wiederum entscheidend. Und es wird nur mit Sachverstand, mit vernünftigen Wirtschaften, mit Geduld in den Maßnahmen, auch so eine Restrukturierung, so ein Sanierungsprozess ist ja nichts, was man mal so nebenbei macht, sondern auch der gilt danach an Kommunikation, an Miteinander, an neuen Impulsen, an Workshops, an Tagungen, an wo können wir wie noch besser werden. Das greift danach dann erst. Von daher stehen wir dann ganz am Anfang von dem Neustart.
Diese Gemengelage, die bei Hertha BSC durchaus sichtbar wird, Kooperation mit einem Investor, die vielen Anhänger, die vielen Dauerkarten, der große Rückhalt für den Verein in Berlin, zeigt das auch so generell auch die Schwierigkeiten auf, Dinge miteinander zu verbinden in der heutigen Zeit, wo der Kommerz letztendlich den Profifußball bestimmt?
Es ist natürlich, also gerade wenn wir uns, also die Pandemie ist ja noch gar nicht so lange her. Und wie sehr hat der Fußball eigentlich da die Chance verpasst, mehr Verantwortung zu übernehmen für die Sportarten, die nicht spielen konnten, die keine Möglichkeit hatten, vor leerem Publikum trotzdem ihre Werbepartner zu befrieden und ihre Gelder zu generieren. Und was hat der Fußball für eine Chance verpasst und in welchem Hamsterrad befindet sich der Fußball aber jetzt wieder? Und ich glaube, das ist so die Schere, die da klafft. Warum schaffen wir es nicht, diesen Fußball ganzheitlich, nachhaltig neu zu denken? Also warum schaffen wir es nicht, in die DFL-Auflagen mit reinzuschreiben, ihr müsst nachhaltig wirtschaftlich handeln, ihr müsst Rücklagen bilden. Wenn die DFL uns Vorschriften macht oder wenn DFB, DFL sagt, wenn ihr einen Trainer haben wollt, dann muss der die und die und die Lizenz mitbringen. Bräuchte ich doch beim Manager oder beim Geschäftsführer genauso. Wenn er die Geschäfte führt, dann muss er doch den Nachweis erbracht haben, zumindest der Person, der Erwartung der Geschäftsführung gerecht zu werden. Und natürlich ist es dann wieder die Frage, dass das Präsidium die Leute aussucht und man fragen muss, okay, wie gut ist die Auswahl in den einzelnen Vereinen der einzelnen Geschäftsführung? Aber wenn wir diesen Wirtschaftskreislauf Fußball anders begreifen oder anders gesagt, wenn wir verstehen, wie viel Geld da im Umlauf ist, in diesem Wirtschaftskreislauf, wie viel Geld sich wo wie versendet und wie dieses System funktioniert, dann müssten wir doch erstmal gucken, wir müssten doch dieses System grundsätzlich mal in Frage stellen und sagen, stimmen da noch alle Parameter oder ist es nicht doch sozusagen mal an der Zeit, über den Salary Cap zu sprechen und zu sagen, okay, gibt es eine Gehaltsobergrenze bis zu dem Bereich, wo wir das vertreten können, wo die Summen auch noch erklärbar sind, wo es auch noch refinanzierbar ist, wo Financial Fair Play nicht nur irgendein Wort ist, sondern es wirklich ein Regulativ gibt. Und da würde ich mir mehr wünschen, dass die Funktionäre, die Verantwortlichen mehr dahin kommen, dieser Verantwortung gerecht zu werden und nicht dem Erfolg auf Biegen und Brechen. Und das ist die Frage, sind alle dazu bereit, mal über den Schatten zu springen und zu sagen, okay, das ist natürlich wahnsinnig schwer, wenn du die 36 Vereine siehst, hast du 36 verschiedene Interessen, wahrscheinlich sogar mal zwei, weil auch im Verein hast du wiederum unterschiedliche Interessen. Und wie sehr kriegt man das überhaupt hin, zu sagen, auf welchen gemeinsamen Nenner können wir uns denn einigen, auf welche gemeinsame Zielsetzung können wir uns einigen und wie können wir diesem wunderbaren Spiel, was wir doch alle geliebt haben als Kind auf dem Bolzplatz, auf der Mauer, auf dem Spielplatz, auf den Plätzen dieses Landes, ist der Fußball doch schon neben dem Handwerk und neben dem Mittelstand schon das Rückgrat dieser Gesellschaft. Dieser Fußball macht hier so viel in diesem Land und den müssen wir doch schützen. Und da müssen wir uns doch fragen, ist Fußball Kulturgut und Gesellschaftsgut und wie wichtig ist es und wie sehr ist es aber dann die Wirtschaftlichkeit und wie kriegen wir es ganzheitlich zusammen, diesem Fußball, dieser Liebe, dieser Verantwortung gerecht zu werden.
Dieser Fußball macht hier so viel in diesem Land, er macht so viel in Deutschland, er macht so viel in Berlin. Da gibt es den Bundesligisten 1. FC Union Berlin auf der anderen Seite, der sehr erfolgreich die Saison abgeschlossen hat, in die Champions League eingezogen ist, zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte. Sie haben gerade gesagt, das Fair Play zu betonen stärker, Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten. Das Ganze für Berlin gedacht, Hertha BSC und Union, gäbe es da Schnittmengen?
Ja, da gibt es bestimmt Schnittmengen. Erstmal muss man ja auch da sagen, was die Freunde aus Köpenick erleben, ist sensationell. Was die Fans, der Verein, alle dort geschaffen haben, kann man wahrscheinlich auch mit einer deutschen Meisterschaft für Dortmund oder Bayern gleichsetzen. Also sie haben diesen Platz 4 ein einmaliges Ergebnis, wo man nur Chapeau sagen kann. Wenn man sich dann aber die Berichterstattung, und das finde ich medial so schwer, weil es aber auch ein bisschen das gesellschaftliche Problem aufzeigt, dass wir in diesem Land nur noch, nicht nur noch, aber zu überwiegenden Teilen Schlagzeilen aus Fehlern, aus verpassten Chancen oder des Scheiterns haben. Sprich, wir sehen viel mehr das ganze Schlechte. In dem Fall polarisiert sozusagen das Scheitern von Hertha BSC viel, viel mehr in dieser Stadt, in der Medienlandschaft, als der sensationelle sportliche Erfolg aus Köpenick. Ich finde, theoretisch müsste das doch fast anders sein. Von wegen, in der Wahrnehmung müsste man die Wertschätzung gegenüber dieser sensationellen Leistung aus Köpenick mehr spüren als den Spott und die Häme über unser Fehlverhalten sozusagen. Und dieses diametrale Verhältnis in der Wahrnehmung finde ich sehr suspekt, weil es aber wahrscheinlich gesellschaftlich darauf angelegt ist, dass wir zu sehr nur noch das Schlechte sehen und gar nicht mehr das Gute. Und ob es da eine Gemeinsamkeit gibt, ob es da eine gemeinsame Verantwortung gibt. Es gibt auf ganz vielen Stellen den Austausch. Ich glaube schon, dass wir für uns, und den Anspruch haben wir auch immer übermittelt, wir uns schon als den Verein für ganz Berlin sehen. Das sieht man auch bei uns im Stadion. Vielfältig, kunterbunt, wahnsinnig toll. Und Köpenick ist das kleine gallische Dorf, was sie nun mal so sind. Das haben sie sich erarbeitet. Und das macht ja auch ein bisschen den Reiz der Unterschiedlichkeit aus, dass sie sich so positionieren und wir versuchen, unseren Verein so aufzustellen. Von daher, finde ich, gehört die Emotion, die Rivalität und auch das Gegeneinander-Necken, das gehört einfach dazu. Und ja, ganz viele Unioner sind traurig, weil sie das Derby nicht mehr haben und weil wir jetzt abgestiegen sind.
Was es definitiv eine Saison lang nicht geben wird, dieses Derby zwischen Hertha BSC und dem 1. FC Union Berlin. Kai Bernstein war das, der Präsident des Berliner Fußball-Zweitligisten Hertha BSC im Deutschlandfunk-Sportgespräch. Vielen Dank.
Bitte, sehr gern.
Und dieses Gespräch können Sie wie alle Beiträge im Deutschlandfunk in der DLF-Audiothek oder auch als Podcast nachhören. Mein Name ist Thomas Wheeler und ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.